So, ich darf die Frau Professor Feller zu mir bitten.
Hi. Danke.
Bitte? Danke. Ich kann Ihnen nur Wasser anbieten.
Unbedingt, ja.
Wie wenn es der Veranstalter gewusst hätte, haben wir jetzt eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit hier auf der Bühne sitzen, die uns sehr, sehr viel darüber erzählen kann, was man tun muss, um etwas fair weiterzugeben. Frau Professor Feller, Professorin am Institut für Literatur an der Humboldt-Universität in Berlin und spricht mit Toten. Sie tut das zumindest im literarischen Sinn. Und ich habe eine Menge Fragen, aber bevor ich Sie damit überrolle, möchte ich Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen etwas über Ihre Arbeit erzählen, was das mit dem Gespräch und der Weitergabe zu tun hat.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einige Begriffe aufnehmen, die jetzt schon mehrfach gefallen sind. Also was sozusagen einer meiner Arbeitsbegriffe ist, ist die Frage des Erbes. Das kann sich beziehen auf die sozusagen Urgeschichte des europäischen Reichtums, die Sie uns erzählt haben. Es kann sich natürlich auch auf intergenerationelle, innerfamiliale Erbschaftsgeschichten beziehen. Und was mich interessiert, und damit komme ich auf diese Frage nach den Toten, welche Rolle spielen eigentlich die Toten für unser Thema Schuld und Schulden? Das heißt, mich interessiert, welches Verhältnis eigentlich zwischen den Lebenden und den Toten gedacht wird, ausgehandelt werden muss, um dieser Thematik Schuld und Schulden vielleicht auch nochmal von der anderen Seite her auf die Spur zu kommen. Also mit den Lebenden und den Toten meine ich jetzt nicht nur die innerhalb einer Familie oder zwischen zwei, drei Generationen, sondern das ist natürlich auch eine Frage des Rechts, der Kultur, nicht zuletzt auch der Ökonomie. Und deshalb habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt mit der Frage des Testaments, also als eines Mediums, das Erbschaft organisiert. Und dass ich insofern auch von der Literaturseite her angeschaut habe, also zum einen, weil ich glaube ich ähnlich wie Herr Hörisch einen Literaturbegriff mit großem L vertrete und eben auch denke, dass das, was geschieht, vielleicht stärker oder auch immer wieder neu erkennbar wird, indem wir Literatur sozusagen hinzunehmen, ohne jetzt Literatur auf Ratgeberfunktionen natürlich reduzieren oder auf Erkenntnisfunktionen nur reduzieren zu wollen. Aber diese Frage, was schulden wir eigentlich unseren Vorgängern, das ist, denke ich, eine Frage, die Literatur sehr stark beschäftigt. Also man könnte sagen, das ist erstmal eine banale Feststellung, wir kommen alle von den Toten her. Ja gut, geschenkt, das ist ja so. Ja. Die Frage ist ja, was lässt sich daraus gewinnen für eine Erkenntnis der jeweiligen Gegenwart einerseits, aber eben auch für diese schuldhaften Verknüpfungen zwischen den Lebenden und den Toten andererseits.
Wenn Sie das auf literarischer Ebene tun, dann setzt es aber voraus, dass wir die im Fokus haben, die schreiben können. Was ist mit denen, die vererben, ohne diese Schriftlichkeit des Testaments, die wir in unserem Kulturkreis zwingend brauchen, weil sonst ist es ja gar kein Testament. Wie gehen Sie mit denen um? Haben Sie sich mit denen auch ein bisschen beschäftigt, die haben, aber nicht weitergeben in unserem Sinne?
Also ich habe mich, wenn ich an einer anderen Stelle kurz nochmal da einhake, ich habe mich beschäftigt mit dem Testament, vielleicht nicht zufällig in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und das heißt zu einer Zeit, also sozusagen nach der Säkularisierung, nach all den Umbrüchen, die wir mit der Epochenschwelle 1800 verbinden, an der also die Moderne, in der das Testament eigentlich keine Rolle mehr spielen müsste. Ja, denn die ganze Organisation die ganze Jenseitsorganisation, die ganze Memoria-Organisation, also alles das, was in vormodernen Testamenten wichtig war, neben der Eigentumsübergabe, spielt nach 1800, grob gesprochen, ja, das ist klar, erstmal so keine Rolle mehr. Und wir haben um 1800 die großen bürgerlichen Kodifikationen des Erbrechts. Das heißt, wir haben ein funktionales Erbrecht, eigentlich sind Testamente überflüssig. Interessanterweise, in Klammern gesagt, gibt es Untersuchungen, die sich angeschaut haben, was steht eigentlich heutzutage in Testamenten drin, und ein erstaunlich hoher Prozentsatz heutiger Testamente wiederholt eigentlich das, was das Erbrecht sowieso vorgesehen hätte. Ja, Pflichtteil, gleichmäßige Verteilung unter der nächsten Generation und ähnlich. Man könnte also sagen, das Testament ist eigentlich überflüssig. In den Texten, mit denen ich mich beschäftigt habe, zeigt sich aber, dass Testamente andere Qualitäten dadurch gewinnen. Beispielsweise die Individualisierung, dass da ein Ich ist, das sagt, ich vermache, ich bestimme, ich reiche sozusagen mit langer Hand über die Grenze des Todes noch hinaus in das Leben der Folgenden.
Ist das eine Art Gespräch?
Das ist zunächst mal eine autoritative Geste, ja? Denn sozusagen ich, ja, also wenn ich tot bin, dann hat das und das und das zu geschehen und das muss exekutiert werden. Das ist sozusagen in dem Moment ein Gespräch, weil ich sozusagen für die Anerkennung des Testaments oder für die Durchführung des Testaments brauche ich natürlich einen anderen. Ja? Ich brauche eine juristische Sphäre, die mir das garantiert und so weiter. Und ich habe natürlich den Adressaten, ja? diejenigen, die ich als Erblasser bestimme oder natürlich auch diejenigen, die ich nicht berücksichtige, ja? oder die ich vielleicht sogar aktiv enterbe. Also all diese Konflikte kristallisieren sich, glaube ich, um dieses Medium des Testamentes herum. Das hat mich interessiert, weil es in der Literatur eine wichtige Rolle spielt. Wenn Sie jetzt sagen, welche Übergabemechanismen oder ähnliche Mechaniken tatsächlich gibt es sozusagen im nichtschriftlichen Bereich, dann würde ich zum einen natürlich sagen, es gibt das Erbrecht. Also natürlich je unterschiedlich, ja, in unterschiedlichen Fassungen. Und das Erbrecht ist ja sozusagen, rollt automatisch ab. Das wäre sozusagen in der rechtlichen Sphäre gesprochen. Die Frage ist eben, welche Art der Übergabe wir besprechen wollen. Ist es sozusagen eine je individuelle, dass ein Ich über sein bisheriges Eigentum verfügt? Oder geht es beispielsweise auch um solche kulturellen Verhältnisse? Ja, welche Rolle eigentlich beispielsweise Traditionsbildung, Traditionsweitergabe spielt? Also das wäre die Frage der Übergabe auf einer kulturellen Ebene, die sich natürlich mit Schriftmedien allein nicht organisieren lässt.
Etwas, was mit dieser Konferenz und mit der Textierung des Titels schon auch in Ihren Arbeitsbereich hinüberspielt, ist die naturrechtliche Frage, ob das Erben und das testamentarische Vermachen überhaupt möglich legal sein soll, was Gescheites sein soll. Oder ob es nicht, so verstehe ich auch die Erbschaftssteuerdiskussion in dem aktuellen Schuldendilemma, ob das nicht gescheiter ist zu sagen, solange du lebst, organisiere dich, gib jedem das, was du denkst, was diese Person brauchen kann. Und wenn du stirbst, dann war's das. Dann fällt sozusagen ins Gemeinwohl über. Haben Sie sich mit diesem Problemkreis auch ein bisschen beschäftigt?
Also da gibt es natürlich während der Französischen Revolution ganz enorme Diskussionen genau über diese Frage, weil das Ancien Régime mit dem Inbegriff, nämlich dem Vater, ja, dieser Vaterfigur, dieser übermächtigen Vaterfigur, die es da zu töten gilt in der Französischen Revolution, das erreicht natürlich auch das Erbrecht. Es gibt da Entwürfe, dass sozusagen sämtliche Erbvorgänge, sei es seit dem Sturm auf die Bastille, am liebsten aber auch noch die schon Jahrzehnte zurückliegen, rückgängig zu machen sind. Das lässt sich, also es gibt eine entsprechende Gesetzgebung sogar. Das muss natürlich wieder zurückgenommen werden, weil sich das gar nicht umsetzen lässt. Aber es gibt sozusagen sehr, sehr stark ein Bewusstsein dessen, gibt auch Äußerungen aus den Debatten, wo gesagt wird, jemand, der schon Asche ist, sozusagen, es wird auch so ausgesprochen, schon Staub ist, der soll darüber bestimmen, wie die nächsten Generationen zu leben haben. Und das wird sozusagen vehement zurückgewiesen. Die Frage, die sich damit verbindet und die eben für die Literatur eine Rolle spielt, ist eben, auf welche Weise verschulden sich sozusagen die jungen Generationen oder die jeweilige Kindergeneration gegenüber den Erblassern? Und das spielt in der Literatur, vor allen Dingen in diesen ganzen Familienkatastrophenromanen des 19. Jahrhunderts, eine enorme Rolle. Also häufig in Figuration eines Vater-Sohn-Konfliktes. Ja? Also dass der Sohn beim Vater sozusagen verschuldet ist, weil er weiß, er wird der Erbe sein. Und da gibt es natürlich, also da spielt die Literatur sozusagen sehr unterschiedliche Möglichkeiten aus. Auf der einen Seite gibt es Texte, die das wirklich sozusagen sehr deutlich in die Katastrophe hineintreiben, um das Todbringende dieser Verschuldung deutlich zu machen. Das können auch Mutter-Sohn-Konflikte sein. Also ich denke und schaue da natürlich wieder zu Herrn Hörisch an den wunderbaren Roman von Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, wo also der Sohn, der grüne Heinrich, in die Fremde geht, sich dort immer wieder verschuldet, weil er sozusagen ökonomisch keinen Erfolg, also künstlerisch erst keinen Erfolg hat, auch ökonomisch keinen Erfolg hat, sich verschuldet bei seinen Freunden, bei den Wirtshäusern und so weiter. Und ab und zu schickt ihm die Mutter, die sich das vom Munde abspart, das Geld. Und da gibt es eine tolle Formulierung, die ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben kann, aber die sozusagen davon spricht, wie dann Heinrich das Geld der Mutter in dem Ort innerhalb von 2 Stunden sozusagen das Geld verteilt, was die Mutter 2 Jahre lang für ihn gespart hat, und sich dessen sehr bewusst ist, dass das sozusagen eine nachträgliche Abzahlung eines ja schon gelebten Lebensabschnitts ist. Ja? Also all diese Mahlzeiten und das Leben, das sich damit verbunden hat, das hat ja schon längst stattgefunden, also auf Kredit, und wird jetzt mit dem Geld der Mutter viel zu schnell abbezahlt und damit nachträglich sozusagen nicht wieder neu mit Leben aufgeladen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er sich dadurch natürlich bei seiner Mutter so sehr verschuldet. Und das ist klar, das ist niemals abzuzahlen. Ja? Und der Plot sozusagen in diesem Roman verlangt es, dass Heinrich irgendwann nach Hause zurückkehrt, weil er sein ökonomisches Glück gemacht hat, nicht durch eigene Leistung, sondern weil er von jemand anderem was erben konnte. Und aber natürlich sozusagen knapp zu spät kommt der Sarg der Mutter, nur den trifft er noch an. Ja? Das heißt, diese Schuld kann nie bezahlt werden, kann nie zurückgegeben werden. Und ich glaube, diese Unmöglichkeit, die Gabe, in welchem Format auch immer die geschieht, in solchen Texten zurückzuerstatten, das hat jetzt bei Keller in diesem Roman wirklich tödliche Konsequenzen, denn Heinrich kommt darüber nicht hinweg und stirbt dann kurz danach auch. Das Tolle an der Literatur ist natürlich, dass die auch Alternativen entwerfen kann. Und also da gibt es genügend Entwürfe, beispielsweise von diesem ganzen familialen, generationellen, elenden Verstrickungen qua Erbschaft und Schulden Abstand zu nehmen und sich beispielsweise diese Figur des Self-Made-Mans, die sozusagen stark zu machen. Ja, also es wäre ähnlich wie das, was Sie jetzt genannt haben, wenn jemand stirbt, fällt das Vermögen sozusagen, sei es an die Gemeinschaft oder wird sozusagen ganz anders weitergegeben, und stattdessen hätten wir eine Meritokratie, ja, die sozusagen nicht schon immer ausgestattet mit Erbschaften Einzelne privilegieren würde. Es gibt natürlich andere Alternativentwürfe in der Literatur. Es gibt diese schöne Figur des Erbonkels, ja, vorzugsweise aus Amerika im 19. Jahrhundert, die sozusagen überraschend mit einem solchen Erbe kommt, ja, wo diese Erbschaft nicht mit einer Verschuldung des Sohns beim Vater daherkommt, ja, sondern dieser Onkel, der taucht sozusagen überraschend auf, und wie durch so eine Seitenbewegung oder durch so eine Umwegigkeit kommt da plötzlich etwas, was vielleicht doch eine Gabe ist. Also ich glaube, dieser Begriff der Gabe, der uns ja hier auch beschäftigt und noch beschäftigen wird, kommt dann nochmal anders, also das ist sozusagen ein anderes Modell von Übergabe, Weitergabe, nämlich eines, was vielleicht nicht mit einer solchen Verschuldung einhergeht, sondern wo von überraschender Seite etwas, was nicht retourniert werden muss, zum Zuge kommen kann. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Alternative, und da habe ich eine kleine Textstelle mitgebracht, weil ich die zu großartig finde, wenn ich das kurz nennen darf. Und zwar dieser wunderbare und viel zu selten gelesene Roman von Samuel Butler, Der Weg allen Fleisches heißt es in der deutschen Übersetzung, und ich lese das nur ganz kurz vor, es ist ein ganz kurzes Zitat. Es gibt dort einen terroristischen Vater, der seinen Sohn sozusagen terrorisiert, indem er ihn andauernd enterbt und wieder einsetzt ins Testament, ja, also je nach und damit Wohlverhalten verlangt, und der Sohn entwirft dann ein Gegenmodell und denkt sich sozusagen ein neues Naturgesetz aus, was doch eigentlich zum Zuge kommen müsste, das nämlich die gleichzeitige Existenz von Eltern und Kindern abschafft. Und er entwirft das in einem sehr schönen Bild, und dort heißt es: Warum müssen denn die Generationen einander überschneiden? Warum können wir nicht als Eier in hübschen kleinen Zellen, eingewickelt in 10.000 bis 20.000 Pfundnoten der Bank von England, in der Erde vergraben werden und dann beim Aufwachen feststellen, wie es bei der Schlupfwespe der Fall ist, dass Papa und Mama uns nicht nur einen reichlichen Vorrat bereitgestellt haben, sondern einige Wochen, bevor wir beginnen, bewusst selbstständig zu leben, von Spatzen verspeist worden sind. Also diese Fantasie sozusagen, wie soll ich sagen, ja, wohlgeraten, wohlhabend eingewickelt in 20.000 Pfundnoten der Bank von England, sozusagen zu einer Selbsttätigkeit zu erwachen und nicht in dieser Schuldverstrickung gefangen zu sein. Also das wären jetzt mal so einige Möglichkeiten, wie sich über diese Verstrickung nachdenken ließe, die eben mit dieser generationellen Weitergabe verbunden werden.
Sie beschreiben das Testament aber auch irgendwie als Machtinstrument. Ist es auch schon zu Lebzeiten?
Unbedingt, unbedingt. Also das ist,
wenn du nicht, dann.
Genau, genau. Also das ist, glaube ich, ganz deutlich. Also in dem Moment, wo über Testamente gesprochen wird oder sie hergezeigt werden oder Ähnliches, das in diesem Sinne Fatale des Testaments ist ja, dass es sozusagen erst dann gilt. Also es gibt sozusagen, also man kann ja ein Testament immer wieder widerrufen, und damit wird es ein solches Instrument.
Es setzt ja den Tod voraus, es setzt ja auch voraus, über den eigenen Tod nachzudenken. Und das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Punkt, über den wir sprechen sollten. Macht es aus Ihrer Forschung einen Unterschied, wie viel jemand hat und wie er über sein Nachleben nachdenkt? Werden Testamente anders, je reicher man wird? Umfassen sie mehr, weniger, anderes?
In der Struktur nicht, denke ich. Also ich glaube, diese testamentarische Struktur, von der Sie jetzt einige Aspekte ja schon genannt haben, also diese Selbstermächtigung, dieses Bilanzziehen über sein eigenes Leben, also sich in eine Position zu versetzen, die sozusagen ja im Grunde sagt, ich bin tot, also dieser unmögliche Satz, den wir nicht sagen können, der schlägt sich ja sozusagen eigentlich in dieser Fiktion des Testamentes, was werden wird, wenn ich tot bin, schlägt sich das ja eigentlich nieder. Und ich würde sagen, diese Selbstermächtigung und auch diese Machtgeste gegenüber den Nachfolgenden, das ist unabhängig davon, um welche Summen oder Ähnliches es dabei geht. Das stellt sich aber, denke ich, auch nochmal ganz anders dar. Das müsste man dann nochmal anschauen, wie das jeweilige Erbrecht funktioniert, beispielsweise in den USA, wo es keinen Pflichtteil gibt und wo natürlich ein Testament dadurch eine ungleich stärkere Entscheidungsgewalt hat als beispielsweise im deutschen Erbrecht.
Jetzt sitzen Sie ja auch in einer anderen Funktion da oder mit einem anderen Forschungsgegenstand, den ich gern mit dem Testament verknüpfen will. Sie beschäftigen sich mit der Geschlechterthematik, mit Gender-Themen. Vererben Frauen anders als Männer?
Na, zunächst mal müsste ja was zu vererben da sein. Also das wäre vielleicht sozusagen auch nochmal ein Punkt, der, also jetzt in dieser historischen Perspektive, in der ich mich damit beschäftigt habe, sicherlich da noch zu klären wäre. Ich denke, dass die jeweilige Erbschaft ist sozusagen anders aufgeladen. Also das ist das, was ich in meinen Texten beobachte. Also die Art der Verschuldung, aber auch natürlich die Art, also der Sohn wird in die Fußstapfen des Vaters treten. Ja, also das, dieses Modell.
Das ist weniger konditional, also du, wenn du nicht, dann. Also sind Frauen fürsorglicher im Weitergeben von Vermögen? Verbinden sie damit mehr eigene Verantwortung? Weil Männer üben es wahrscheinlich aus ihren Ausführungen schließlich als Machtinstrument aus.
Ja, sagen wir mal so, die Mutter bei Gottfried Keller im Grünen Heinrich kommt auch nicht so gut weg, sagen wir es mal etwas pauschal so. Also ich glaube, also was mich dann noch stärker vielleicht interessiert, ist tatsächlich die Frage der jeweiligen Erben, also sozusagen Söhne und Töchter jetzt in diesem Familienmodell gesprochen. Denn also man muss jetzt nur ein Beispiel von Schnitzler an Fräulein Else denken. Ja? Die Eltern, der Vater ist verschuldet, die Tochter ist zufällig, macht Ferien im gleichen Hotel wie der Kreditgeber, und weil der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, soll ihn die Tochter zurückzahlen, indem sie natürlich sozusagen sich verkauft oder ihren Körper verkauft. Und die einzige Lösung, also das führt natürlich ins Desaster, das kann nicht anders ausgehen, und die Lösung, die dieses Fräulein Else findet, ist, dass sie sich entblößt, wie gewünscht von diesem Kreditgeber, aber dass sie das nicht in seinem Raum tut, sondern öffentlich in der Hotelhalle und damit natürlich den Kreditgeber zugleich entblößt. Und bevor sie das tut, errichtet sie eine Art Vermächtnis, muss man sagen. Ja, also sie stirbt ja auch zum Schluss und so weiter. Also das Verkaufen der Töchter, das Verschulden der Töchter, das hat, denke ich, nochmal eine andere, ja, Qualität kann man es ja kaum nennen, also, soll ich sagen, also erfordert das Thematisieren weiterer anderer Kategorien.
Okay. Ich habe noch, obwohl das Licht rot ist, ich muss bitte um eine Frage noch bitten, die mich einfach so interessiert und brennt. Wenn Sie sich jetzt rein aus Ihrem Quellenstudium folgende Frage gefallen lassen: Stellen Sie sich vor, es sitzt da im Dunkeln des Raumes Mutter Gaia und vererbt die Erde an all die Wesen, die hier herumkreuchen und fleuchen. Was denken Sie, wie viel bekommt der Mensch ab? Wie hoch ist sein Pflichtteil, auf den er aufzupassen hat? Kriegt er alles? Das ist das, was wir uns jetzt nehmen, oder weniger?
Da würde ich vielleicht eben nicht vom Erbe sprechen, sondern von der Gabe. Und die Gabe, jetzt blinkt es und macht mich etwas nervös, ja. Also vielleicht müssen wir über die Gabe nochmal sprechen, die sozusagen nicht, also die ein Geschenk ist sozusagen oder eben eine Gabe, die es nicht zurückzugeben gilt, sondern aus der etwas anderes entstehen muss. Mehr kann ich, glaube ich, jetzt angesichts des Blinkens dazu leider nicht sagen.
Danke.